Guten Morgen miteinander. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, oh je, die sind alle schon eingeschlafen. Was machen wir jetzt da? Wie kriegen wir die wieder flott? Ich würde mit euch ganz gern was aus der Bibel anschauen. Das ist immer gut, gell? Ne? Was ich gern mache, ist bei uns in der Gemeinde und auch dort, wo ich sonst ab und zu mal reden kann, dass ich Bibeltexte einfach anschaue. Am liebsten zum Beispiel einen ganzen Brief. Ein ganzes Evangelium ist ein bisschen aufwendiger, es braucht länger. Aber ich glaube ganz fest daran, wenn man in eine Beziehung kommen will mit Jesus, wenn man wissen will, wie das Reich Gottes funktioniert, dann ist es wichtig, dass man, ich sage gern, die Story kennt. Dass man die Geschichte kennt, dass man weiß, was eigentlich in der Bibel steht. Nicht, dass man zu allem eine Meinung hat, sondern dass man weiß, was dort eigentlich passiert. Und deswegen bin ich auch nicht unbedingt gerade ein Freund von Bibellesehilfe. Weißt du, wo man ein paar Verse hier hat, ein paar Verse da, 43 Sätze Erklärungen dazu. Das ist alles schon wie vorgekaut. Wo du quasi wie das Baby deine Mahlzeit vorgekaut kriegst und dann isst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Sachen, die da in der Bibel drin steht, dass wir die selber kennenlernen. Dass wir die selber entdecken, dass wir da selber durchgehen. Und aus dem Grund liebe ich es, Bibeltexte so mit den Leuten anzuschauen. Eins nach dem anderen. Ich bin momentan gerade dran bei uns der Gemeinde, der erste Petrusbrief anzuschauen. Und als ich das gestern, den Text, wo ich da mit euch anschauen will, als ich das gestern mit unserer Gemeinde gemacht habe, habe ich gedacht, das mache ich mit euch. Wenn ich was anderes vorkam, das mache ich dann vielleicht das anderes Mal irgendwann. Das heißt, ich hätte vorgehabt, eingeordnet leben lernen, mit euch anzuschauen. Aber dann habe ich gemerkt, der Gottesdienst ist knapp für das. Aber das wäre mal ein anderes Thema. Also quasi, wie passe ich in Gottes große Ordnung drehe? Wie macht man das? Das ist ein anderes Thema mal. Der erste Petrusbrief ist geschrieben von Petrus. Und der Petrus war ein Jünger von Jesus. Der war dabei. Das war einer, der noch bei Jesus war, der genau gewusst hat, wer der Jesus ist, was der gemacht hat, wie die ganze Geschichte gegangen ist. Und der dann anschließend sehr, sehr viel unterwegs war, hauptsächlich unter den Juden, also unter Menschen, die im alten Bund gelebt haben und leben. Dort hat er versucht, Menschen mit ihrem Messias in Verbindung zu bringen, mit Jesus. Gegen am Ende von seiner Zeit hat er sich gedrängt gefühlt an gläubige Menschen, kreuz und quer, einen Brief zu schreiben. Er hat insgesamt zwei Briefe geschrieben, dann nicht nur einen. Und er hat dort durch den Brief, ganz besonders durch den ersten Petrusbrief, den Leuten helfen wollen, klarzukommen mit Schwierigkeiten, die sie erlebt haben. Weil weißt du, als die Menschen dort Jesus ihre Leben gegeben haben, da hat Menschheitsgeschichte, oder die Menschheit, die um sie herum war, die sind ihnen nicht in den Hals gefallen und haben gesagt, endlich gibt es hier Leute, die Jesus lieb haben. So gut, endlich haben wir hier auch einen Leuchtturm, der uns zeigt, wo der Weg lang geht. Nein, das Gegenteil ist passiert. Die haben Schwierigkeiten gekriegt. Sie sind unter Druck gekommen. Man hat sie verfolgt. Und manchmal waren die Leute extrem herausgefordert, die Frommen, und haben sich überlegt, warum das? Wieso lässt Gott es zu? Wieso? Jetzt haben wir doch unser Leben ihm gegeben. Wieso lässt er zu, dass jetzt meine ganze Umwelt um mich herum das Leben schwer macht? Warum lässt er das zu? Die kennst du vielleicht auch, die Frage, oder? Vielleicht nicht so ganz massiv wie die damals, oder man hat die umgebracht. Und zwar reiherweise, man hat ihnen ihren Besitz weggenommen, man hat sie erniedrigt, man hat ihr Leben echt zur Hölle manchmal gemacht. Das ist, denke ich, bei den wenigsten bei euch der Fall, oder? Noch keiner versucht, dich umzubringen, weil du Jesus nachfolgst. Vor zwei Wochen haben wir einen da gehabt, der hat das erzählt, oder? Ein guter Freund von mir aus Indien. Wir haben das in der Regel, erleben wir das nicht so. Es hat auch noch keiner unseren Besitz weggenommen, oder? Weil wir Jesus nachfolgen. Richtig? Ja, ne, bei euch noch nicht passiert hier, reiht noch alles noch klar, in dem Sinn, oder? Die haben das erlebt. Genau, und der Petrus hat mit seinem Brief versucht, den Menschen das größere Bild zu zeigen. Und ich würde euch jetzt mit ihnen nehmen, in so einen Teil von dem größeren Bild. Okay, seid ihr bereit mitzukommen? Ich habe es genannt, in Freiheit leben. Und wir werden dann später noch ein bisschen dem Gedanken nachgehen, was ist eigentlich wirkliche Freiheit? Was ist das? Jetzt lesen wir erstmal den Text und wenn ich es dann fertig kriege, kommt er auch. Ja, da war er doch schon. Genau. Ich lese euch mal vor, ihr könnt sehen, ich habe dort schon ein paar Sachen grün eingefärbt. Dem gehen wir noch hinterher. Ne? Liebe Freunde, damit seid ihr gemeint. Ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Streit oder einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt begleitet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Soweit einmal der Text. Okay, jetzt setze ich mal meine Brille ab. Wisst ihr, wie die Frommen in der Regel in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden? Soll ich euch ein paar Sachen sagen? Ich fange mal beim Restaurant an. Restaurant. Die Frommen geben in der Regel fast kein Trinkgeld. Die knausern rum. Wenn es um irgendwelche Geschäfte geht, ja, Geschäfte, versuchen sie, den möglichst guten Deal rauszuholen. Möglichst nichts zahlen für viel Leistung. Wenn sie von ihren Geschwistern Hilfe beantragen, dann denken sie immer, es geht gratis. Weil wir sind ja große Familie, oder? Sie sind häufig dafür bekannt, dass sie fühlen sich als schlechte Gewissen von einer Gesellschaft. Sie müssen den Leuten sagen, was alles schlecht ist und was Gott anders wird. Für das sind sie bekannt. Schauen wir mal um, was die Schweizer durchschnittlich über die Frommen denken. Frag sie mal. Weil das Bild wird dir irgendwie, wie soll ich sagen, das wird dir irgendwie gestaltet, oder? Da sitzen nicht irgendwelche am Stammtisch und überlegen sich, wie hauen wir die alle in die Pfanne. Und so und so und so. Sondern die machen ja Erlebnisse. Und aus den Erlebnissen gibt es natürlich schon Geschichten, oder? Die zum Teil ein bisschen aufgebauscht sind. Aber dahinter hat es in der Regel doch ein ganz großes Stück Wahrheit. Der Petrus sagt hier, ich will nicht, dass ihr so auffallt. Er sagt hier, ich will nicht, dass das euren Ruf ist, sondern was ganz anderes. Da kommen wir noch später drauf zurück. Das Erste, wo ich mit euch anschauen will, ist das Grüne hier, das Erste. Nämlich, wenn du zum Reich Gottes gehörst, ist diese Welt nicht dein Zuhause. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, wenn du zum Reich Gottes gehörst, ist diese Welt nicht dein Zuhause, sagte Petrus. Unsere Heimat, die ist im Himmel. Hey Leute, das höre ich von der Frommen oft. Das höre ich sehr oft von der Frommen. Das ist so ein frommer Satz, den sagt man gern. Aber man glaubt nicht. Man glaubt nicht wirklich, dass man im Himmel daheim ist und dass man dort hergehe und in Ewigkeit dort sein werde. Und das hier nicht unser Ein und Alles ist. Die meisten leben so, als ich das. Die meisten leben so und denken, hier muss alles laufen, weil wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Dabei, wenn die Bibel ernst nimmst, wenn es zu Ende ist, fängt es an. Wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, dass man die Welt nicht retten kann. Aber die Menschen kann man retten in dieser Welt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig für uns Fromme, dass wir das nie vergessen. Die Welt werden wir nicht retten können, aber die, die drauf leben, schon. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren ersten Fokus darauf setzen, wie können wir die, die drauf leben, retten und nicht möglichst viel andere Sachen machen. Nur weil man denkt, man komme damit gut an. Was ich immer wieder auch feststelle, ist, dass der fromme Menschen, dass die Gesellschaft ihnen ihr frommes Verhalten vorgibt. Weißt du, was ich damit meine? Jetzt im Moment ist Umweltschutz wichtig. Das ist jetzt momentan ein riesiges Thema. Und alle Frommen oder viele Frommen springen auf den Zug auf. Wollen auch Umweltschutz sein und haben da auch was zu sagen und noch fünf Meinungen. Ja, da leben wir ja drauf. Aber wenn die Bibel ernst nimmst, da weißt du, das geht vorbei hier. Das kann man nicht erhalten. Aber die Menschen, die hier drauf leben, die hat Gott gern bei sich. Das ist sein Herzensanliegen. Er hat sie gern bei sich daheim. Und wir müssen wissen, wir sind hier nicht daheim, auf dieser Welt da. Er sagt hier, wir sind Gäste und Fremdlinge. Und wenn du als Gast und als Fremdling irgendwo bist, gehörst du nicht dazu. Richtig? Ja oder nein? Ich bringe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Als ich in die Schweiz gekommen bin, ich komme aus Deutschland, Was? Da reden wir auch Deutsch. Als ich hier in die Schweiz gekommen bin, habe ich gedacht, hey, das ist easy, die sind auch wie mir, oder? Das habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass es nicht so ist. Hier ist man echt anders. Ich habe dann lange in dem Land gelebt, habe irgendwann einmal einen Schweizer Pass gekriegt. Aber bis heute, wenn ich irgendwo in einen Laden gehe, weißt du, was die Leute machen? Wenn ich mein Maul aufmache und was bestelle oder so, weißt du, was sie machen? Was? Nein, das sagen sie nicht. So gemein sind sie nicht. Sie machen das anders. Wie machen sie es denn? Ja, sie schalten auf Hochdeutsch um, ja. Das sagt mir sofort, du gehörst nicht dazu. Auch wenn ich einen roten Pass habe, auch wenn ich hier seit 30 Jahren oder noch mehr lebe, auch wenn ich von ganzem Herzen hier Schweizer sein will, gehöre ich doch nicht dazu. Sobald ich mein Maul aufmache, hört jeder, der gehört nicht hier dazu. Weißt du, bei mir, in meinem Dorf, wo ich lebe, dort unterscheiden sie zwischen Schweizer und Eidgenossen. Kennst du das so, oder? Kennst du das? Schweizer kann man noch schneller mal sein, aber Eidgenosse, ey Mann, das hast du im Blut. Weißt du, das hast du im Blut. Und hey Leute, wir haben den Himmel im Blut. Wenn wir Jesus gehören, dann haben wir den Himmel im Blut. Und dann wäre extrem wichtig, dass man das, was der Himmel ausmacht, dass das auch unser Leben ausmacht. Und es ist extrem schräg, wenn wir versuchen, das zu leben, was die Welt ausmacht und gleichzeitig zum Himmel zu gehören. Das macht uns schizophren. Und unglaubwürdig. Und krank. Und das kommt nicht gut. Und deswegen erinnert Petrus die Leute damals daran, an dich und mich heute, du gehörst hier nicht dazu. Du gehörst zum Himmel. Und er sagt es nicht, um irgendwelche Feindbilder aufzubauen, sondern damit die Leute nicht erschrocken sind, wenn man auf Hochdeutsch umschaltet. Im Laden. Ja, fromm gesehen. Ja, wenn man zu verstehen kriegt, dass das hier schräg ist, was du versuchst zu leben. Versuch doch einmal hier in unserer Gesellschaft die Leute klarzumachen, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Sagen Sie das mal. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Ja, ich habe das im Biologieunterricht bei uns früher echt versucht, hat nicht funktioniert. Ja, sag doch einmal den Leuten, dass es eine übernatürliche Welt gibt mit Engeln und mit Dämonen und dass manche Sachen vielleicht dann gelöst wären, wenn man Dämonen ausschmeißt aus dem Leben von Leuten. Erklär mal das der Schweizer. Ja? Das kommt gut an. Euer Lachen zeigt mir, dass ihr verstanden habt. Ja? Wenn du zum Reich Gottes gehörst, ist diese Welt nicht dein Zuhause. Merk dir das. Du gehörst zum Himmel. Und es ist wichtig, dass der Himmel zuerst kommt und dann der Rest. Das Zweite, was ich gerne euch sagen will aus dem Text hier, es gibt einen Krieg gegen unsere Seele. Ist dir das aufgefallen? Das ist mir beim Vorbereiten von dem Text zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass es in uns was gibt, wo gegen uns kämpft, und es sind unsere Begierde. Ich habe festgestellt, dass im Paradies, ja, die Story, wo am 1. Mose Kapitel 1 bis 3 steht, ich glaube, dass die so passiert ist. Das ist jetzt vielleicht meine Naivität, aber ich glaube das einfach so, weil ich Gott alles zutraue. Echt? Der kann das. Und das Interessante war, als Adam und Eva vor dem Baum da waren, wisst ihr, wo Gott gesagt hat, von der Frucht nicht essen? Nee. Als sie davor gestanden sind und die Schlange oder der Teufel in der Person von der Schlange oder im Getier der Schlange letztendlich ihnen gesagt hat, ja, hat es Gott wirklich so gemeint, oder? Was hat es da geweckt? Was hat es bei ihnen geweckt? Lust. Lust. Oh, yeah, wäre doch cool, oder? Es gibt in uns was, wo Sachen wird, die uns letztendlich aber nicht gut tun, wenn wir sie wollen und letztendlich verfolgen und kriegen wollen. Es gibt Dinge in uns, der Petrus nennt sie Begierden, und die kämpfen nicht gegen Leute. Die kämpfen gegen uns selber. Es ist wie nennt man die Krankheiten, wo manche Leute haben, wo quasi ihre Immunsystem sich gegen sich selber wendet? Also, das ist wie eine Autoimmunkrankheit, sagen wir es mal so. Es gibt in uns was, wo sich gegen uns selber wendet. Und wenn wir dem hinterhergehen, macht es uns kaputt. Es macht die Seele krank. Es kämpft gegen die Seele. Und wenn die Seele bekämpft wird, dann ist sie anschließend was? Zerstört. Und es sind Begierde, heißt das. Und die sind in uns. Es gibt Sachen, die in uns was wollen, wo wir hinterhergehen können, wenn wir es aber machen, uns nicht gut tut. Zum Beispiel auszuleben, wozu wir gerade Lust haben. Tönt extrem gut. Man nennt es auch heute in unserer Gesellschaft Freiheit. Dass du machen kannst, was du willst. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du machst, was du willst und wozu gerade Lust hast, kommst du zu nicht guten Sachen. Einfach nicht. Weil Gott es nicht so gedacht hat. Gott hat uns Ordnungen mit auf den Weg gegeben. Und die Ordnungen hat er uns nicht gegeben, um unser Leben schwer zu machen, um uns unser Leben zu vermiesen, um uns irgendwie, wie soll ich sagen, so eine Spaßbremse reinzubauen. Nein, er hat es uns mitgegeben, weil er weiß, wie wir funktionieren. Einfach. Wer von euch fährt Auto? Im Aargau muss man sich gar nicht fragen, oder? Die fahren ja alle mindestens eins, oder? Und erst noch ein schnelles. In Bern kann man das schon eher fragen, da gehen wenige Hände hoch. In der Stadt, muss man sagen. Außer, ihr fahrt Auto, oder? Und in jedem Auto hat es eine Bedienungsanleitung dabei. Stimmt's? Ja? Hast du ja schon gefunden? Handschuhfach. Oder manche Sachen entdeckst du nach 5 Jahren erst, was der Auto alles kann. Hättest du die Bedienungsanleitung gelesen, wüsstest du von Anfang an. Oder? Weil dort haben sie alles drin geschrieben. Ein Auto hat verschiedene Arten von Motoren eingebaut. Oder? Es gibt Dieselmotor, es gibt Benzinmotor, es gibt Gas, wenn man mit Gas betrieben ist, es gibt heute Elektromotoren und was weiß ich was noch alles. Oder? Was ich festgestellt habe, ist, also nicht persönlich, ist mir noch nie passiert, aber ich habe schon mal zugeschaut, wie es einem passiert ist, wenn man in ein Dieselauto Benzin reintankt und es nicht merkt, dass man was falsch gemacht hat und dann losfahren will, das ist echt teuer. Da geht was kaputt. Das haben die aber übrigens in Bedienungsanleitung hergeschrieben. Und auch am Eifüllstutzen steht dort Diesel. Steht dort. Aber es gibt Leute, die sagen, heute sowieso in der Schweiz, das ist so teuer. Ich tanke lieber Benzin, ist günstiger unterm Strich, oder? Ich bin doch frei und kann machen, was ich will. Ihr lacht jetzt wahrscheinlich immer so, aber da. Weißt, jeder sagt, hier, hallo, das ist doch blöd, oder? Aber bei Gott funktioniert es genau gleich. Der hat uns geschaffen. Er hat dich und mich gemacht und er weiß, wie wir funktionieren. Und wenn er sagt, mach das nicht und mach das so, dann ist es genauso, wie die Ingenieure das Bedienungsanleitungsheftli da geschrieben haben. Die wissen, wovon die reden. Die wollen dir nicht dein Leben schwer machen und denken, jedes Mal, wenn er vor der Zapfsäule steht mit seinem Diesel, muss er wieder leiden, weil er mehr zahlen muss. Das machen wir doch gern. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass der Auto dir lang dient. Echt? Und bei Gott ist genau gleich. Es gibt einen Krieg gegen unsere Seele und wir müssen aufpassen drauf, dass die Begierde letztendlich, so wie er es nennt, nicht gewinnen. Punkt 3. Freie Menschen. Vielleicht kurzer Text, Johannes 8, Vers 36. Da sagt Jesus, so euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Ja, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Kannst du wieder zurückgehen? Freie Menschen können durch ihr Leben den Himmel auf der Erde aufleuchten lassen. Freie Menschen, und wir schauen dann später noch an, was wirkliche Freiheit ist. Solche freie Leute können den Himmel auf die Erde bringen, durch ihre Existenz, um sie herum. Da ist zum Beispiel das Erste, indem sie einen Lebensstil führen von der Ehrerbietung. Einen Lebensstil von der Ehrerbietung führen nicht so viele. Sehe ich immer wieder. Was ist Ehrerbietung? Wenn man Menschen Achtung, Respekt entgegenbringt. Und zwar allen. Allen. Das machen wir häufig nicht. Wir bringen denen Respekt und Achtung entgegen, was die uns was nützen. Oder? Oder macht es nur ich? Ihr nicht, hä? Das ist eine Berner Sache, gell? Habe ich mir gedacht. Wird nie im Aargau passieren. Niemals. Ja, wir sind so sehr auf unseren Vorteil aus. Die Bibel nennt es Fleisch. Überall, wenn in der Bibel Neues Testament Fleisch vorkommt, ist es das. Ich zuerst. Und wie komme ich am besten zu dem, was ich will? Aber das Reich Gottes tickt nicht so. Das Reich Gottes geht anders. Da geht es darum, leb das aus, was Gott wichtig ist, und dann schaut er für dich. Wenn das nicht lebst und trotzdem bei Gott sein willst, hast du ein Problem. Sitzt auf zwei Stühlen gleichzeitig, da kann man nicht gemütlich hocken. Geht nicht. Entweder oder. Und man kann Gott nicht im Sonderangebot kriegen. So quasi montags von 8 bis 10 kriegst du zum halben Preis. Ist immer gleich wertvoll und wichtig. Ja, ein Lebensstil der Ehrerbietung, was heißt das? Ich habe es immer wieder erlebt, dass mir Leute gesagt haben, sie schaffen da und dort und sie haben so blöde Chefe, so blöde Vorgesetzte. Und dann haben sie entsprechende Sätze und Worte gebraucht. Das ist keine Ehrerbietung. Wenn du zum Beispiel deinen Eltern gegenüber, sofern du sie noch hast, entsprechende Haltung an den Tag legst, weißt du, die kommen ja sowieso nicht raus, die haben keine Ahnung, wie das Leben wirklich funktioniert, ich weiß es, die nicht. Das ist kein Lebensstil der Ehrerbietung, da geht es nur um dich. Wie reden wir über die Leute, die bei uns Politik machen? Oh je. Hä? Was wählen wir dort für Worte? Weißt du, ich habe Freunde auf Facebook, die kommen aus Amerika, ganz viele. Und da ist ein interessanter Präsident momentan am Werk in Amerika. Kannst du über den Mann denken, was du willst? Ich habe keine Ahnung, weil ich kenne ihn nicht. Und was man aus der Medien mitkriege, ist häufig einfach nur eine kleine Perspektive. Ne? Aber was ich festgestellt habe, ist, einige von meinen amerikanischen Freunden, die brauchen Worte online. Die sind wirklich nicht so toll über den Mann. Einfach nicht. Und ich glaube, wenn du fromm bist, hast du nicht das Recht, so zu verhalten. Einfach wirklich nicht. Sondern es geht darum, Ehrerbietung an den Tag zu legen. Das Amt zu ehren. Das sagt der Petrus da hier. Das Amt zu ehren. Und was die Menschen mit dem Amt machen, das ist ihre Verantwortung, nicht deine. Aber wir sind dazu herausgefordert, das Amt zu ehren. Bei deinem Vorgesetzten geht es auch darum, dass du den Platz, wo der einnimmt, ehrst. Ja? Dass du ihn erst völlig egal, ob er jetzt ein toller ist oder ein schlechter. Das ist Reich Gottes. Da lebst Kraft aus. Deswegen sind wir Fremdlinge. Ja? Da denkst du, was geht's noch? Weil die Welt tickt anders. Die hackt auf den Fehler rum. Und manchmal mit dem Gedanken, damit der weggeht und ich herren kann. Oder? Oder meine Idee gemacht wäre. Weil die sind sowieso die Besten. Ein Lebensstil der Ehrerbietung geht anders. Ich habe Himmel. Was weiteres? lebe so, mit meinen Worten jetzt wiedergeben, was der Petrus da schreibt, lebe so, dass Leute, die bei dir nach vergrabenen Leichen suchen, auf Gold stoßen. Ja, ich wiederhole es noch einmal. Lebe so, dass Leute, die bei dir nach vergrabenen Leichen suchen, auf Gold stoßen. Was meint er damit? Oder was meint er damit? Er sagt es ein bisschen anders. Er sagt, Leute, für den vorbildlichen Lebensstil, dass die euch verklagen und die euch alle möglichen Sachen anhängen, wenn man es wirklich dann einmal untersucht, herausfinden, dass es ja gar nicht stimmt. Sondern, dass ihr vorbildlich seid bei allem, was ihr macht. Dass ihr gute Bürger von dem Land seid. Dass ihr Nächstenliebe lebt. Dass ihr den Leuten helft. Dass euer Rede über andere immer positiv ist. Und weißt, wenn sie es bei Lebzeiten nicht herausfinden über dich, spätestens, wenn Gericht gehalten wird, kommt's raus. Ich habe in meinem Leben öfter erlebt, dass Menschen mit mir anders umgegangen sind, als man es hätte eigentlich machen sollen. Sagen wir es mal so. Oder ich gedacht habe, dass es eigentlich normal wäre. Und manches von dem hat mich wirklich verletzt. Manches von dem war wirklich nicht freundlich und auch nicht nett. Und wenn du das erlebst, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du auf der Erde lebst, das tut einem weh, oder? Das tut einem weh. Und da wollen wir Rache. Oder zumindest einmal Wiedergutmachung. Oder Rechtfertigung. Weißt du, dass auf den Tisch kommt, was wirklich war. Das wollen wir alle. Das ist unsere Natur. Nur verrückterweise gibt es das nicht. In der Regel. Was machen wir jetzt? Wenn wir nicht aufpassen, wären wir bitter. Und zynisch. Und verletzt. Und hegen die Verletzung. Und dann letztendlich wären wir ungenießbare Mitmenschen. Es ist wie, sage ich mal manchmal, wenn ich über das Thema rede, wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere daran stirbt. Das ist, wenn du bitter wirst. Wegen der Sache, die mir der Ort hat. Klar? Da treffe ich wahrscheinlich den Nerv von einigen jetzt hier. Du kannst nicht erwarten, dass mir dir hier auf dieser fremden Erde, dass mir dir dort Recht verschafft. Das kannst du nicht erwarten. Was du erwarten kannst, ist, dass der, der dich rechtfertigt, dich tröstet. Das kannst du erwarten. Hast du ihn verstanden? Ich sage es noch einmal. Was du erwarten kannst, ist, dass der, da oben, Jesus, der dich gerechtfertigt hat, indem er seinen Tod in Kauf genommen hat und uns erlöst hat, dass der dich tröstet. Das kannst du erwarten. Und dann gibt es noch was. Der Petrus redet über das so. Spätestens, wenn Gericht gehalten wird, wenn das neue Leben dann losgeht, Ewigkeit, spätestens dann kommt es raus, was wirklich war. Als ich das einmal begriffen habe, habe ich gedacht, ich glaube, weißt, wenn einem Unrecht tun wird, spätestens dann wird Gott einem trösten. Spätestens dann wird er einem erheben. Spätestens dann wird anerkannt werden, wer du wirklich bist. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht bin ich gar nicht so scharf drauf, dass hier auf der Erde schon alles geregelt wird. Da gibt es mehr im Himmel. Du kannst eine Bibel lesen, es wird übrigens anderweitig auch gesagt. Ja? Wenn du mit dem Himmel nicht rechnest wirklich, dann willst du hier alles haben. Und darf ich dir was sagen? Bist du bereit für was? Ich stehe schon so da, Achtung, jetzt kommt's. Viele Fromme rechnen nicht mit dem Himmel. Für die ist Gott nur ihren Erlöser, der ihre Schuld zahlt, Punkt. Sie rechnen nicht mit dem Himmel. Sie rechnen nicht wirklich mit der Heimat, die in Ewigkeit ist. Aber das macht unser Fromm sehr aus. Gott ist ewig und bei ihm werden wir ewig sein. Und deswegen muss man mit dem Himmel rechnen. Man kann hier in der Fremde besser leben. Hast du denn? Mit wem rechnest du? Auf was hast du dein Augenmerk fokussiert? Gerade auch wenn es darum geht, dass man dich verletzt hat und all das. Auf was schaust du? Mit wem redest du alles über das? Wer hat alles schon gehört, was alles bei dir Böses gemacht worden ist von dem und der da? Was bezweckst du damit? Heilung? Die Leute können dich nicht heilen. Was bezweckst du damit? Doch nur Sympathisanten gegen dich, oder? Damit wird man aber nicht gesund. Der dich rechtfertigt, der kann dich heilen. Und nur der. Wir müssen mit dem Himmel rechnen. Wir müssen mit dem Himmel rechnen. Ganz fest. Noch was. Vorgesetzte achten und ehren. Warum machen wir das? Der Petrus sagt, wegen Gott. Nicht, weil wir Arschkriecher sind, sondern wegen Gott. Der will's. Weil er Ordnungen gehabt. Und es ist extrem wichtig, dass wir die achten und respektieren. Dann kommt was Gutes raus. Und zwar nicht nur die Chefs und Vorgesetzten und Präsidenten und Politiker, die es so machen, wie wir es gerne hätten. Nein, alle. Wegen ihrer Stellung. Wegen dem Platz. Jetzt würde ich ganz gern zum Schluss von der Predigt, wenn ihr noch mögt, über wahre Freiheit reden. Wie sieht sie aus, die wahre Freiheit? Hä? Hast du überlegt, wie sieht wahre Freiheit aus? Wann bist du wirklich frei? Und damit meine ich nicht, wenn du den Himmel einziehst. Dann haben wir es alle erreicht. Hier. Wann bist du hier frei? Wenn das hast. Ja? Man sieht man fast nicht. Das ist der Marlboro-Mann, der an den Sonnenuntergang reitet, oder? Bist du dann frei? Da ist ja quasi, keiner setzt mir mehr Grenzen. Ich kann machen, was ich will. Bist du dann frei? Bist du dann frei? Ist das Freiheit? Wenn du mehr sitzt, weißt du, zwei schöne Liegestühle mehr, du kannst dir alles leisten, weißt du? Weil Geld ist, Konto ist voll. Ich bin frei. Bist du dann frei? Ist das Freiheit? Oder das? Die Liebe deines Lebens finde ich noch ein Hund dazu, oder? Bist dann frei, vielleicht für eine Stunde oder zwei oder drei, vier Tage oder zwei, drei Monate oder so. Aber dann hör doch die Freiheit auf, oder? Also ich weiß gar nicht, was ihr da zwischen den Zeilen liest. Ich habe nichts zwischen den Zeilen gehabt. Bist du da frei? Hä? Auf den Bergen oben, wie so ein Gamesbock da. Mach, kannst was willst. Unbegrenzt, alles liegt mir zu Füßen. Bist dann frei oder bist hier frei? Das habe ich wegen dem Lö gemacht. Und wegen dem Christoph. Und wegen dem Richo. Die fahren ja alle die große Maschine. Noch einige mehr unter euch. Bist dann frei? Easy Rider. Ein paar Minuten vielleicht. Bist bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischt. Ja, was ist wahre Freiheit? Mit diesen Bildchen da, oder, habe ich gedacht, ich mache gleich ein bisschen Spaß dazwischen. Aber ich glaube, ihr alle habt verstanden, das macht nicht wirklich frei. Wenn wir alle unsere Wünsche erfüllt kriegen, alles machen können, was wir wollen, sind wir nicht wirklich frei. Wisst ihr warum? Weil wir unser Innenleben mitnehmen. Ich habe schon mit Leuten zu tun, die haben wirklich ein super Leben eigentlich, äußerlich gesehen, aber ihr Innenleben ist verschissen. Und die sind nicht frei. Die sind nicht frei. Was ist wahre Freiheit? Punkt 1. Frei vom Drang, sich selber verwirklichen zu müssen. Das ist wahre Freiheit. Wenn du nicht immer unter Zwang stehst, das machen zu müssen, was du jetzt gerade willst. So viele Leute leiden unter dem, dass sie beweisen müssen, dass sie unabhängig sind. Dass sie anders sind wie alle anderen. Sie müssen anders angelegt sein wie alle anderen. Damit man sieht, dass sie anders sind. Sie müssen anders reden wie alle anderen. Damit man ja nicht mit denen da in einen Topf geworfen wird. Ist das frei? Das ist ein Saustress, ja genau. Das ist nicht frei. Wenn man immer das Gegenteil sein muss, dann bist du nicht wirklich frei. Weil manchmal ist auch das Richtige, das Bünzlitum richtig. Definitiv manchmal. Ob du es glaubst oder nicht, der Drang, sich selber verwirklichen zu müssen, nimmt uns gefangen. Wenn du von dem frei bist, dann erlebst du einen Teil von wahrer Freiheit. Ich habe noch ein paar Punkte. Und ich sage nicht, dass ich abschließend alles. Es gibt sicher noch mehr, aber ich habe mal die Hauptsache rausgepickt. Frei von der Suche nach Wert und Würde. Wenn ich jetzt eine Erhebung machen würde hier drin, würde statistisch gesehen etwa 70-80% von euch herausfinden, dass ihr tendenziell minderwertig seid. Ein Gefühl von einem Mangel an Wert habt. Das ist statistisch gesehen so. Ja? Wenn wir einen Mangel an Selbstwert haben, dann sind wir auf der Suche nach Bestätigung. Und auf der Suche nach Bestätigung machen wir jeden Schießdreck zum Teil mit, wenn er uns Punkte bringt. Weißt du? Denk ja nicht, dass die Typen, die über irgendwelche Berggrade laufen oder sogar noch Ski drauf fahren oder mit dem Töffel drüber fahren, dass die frei sind. Die brauchen Bestätigung, dass sie cool sind oder was auch immer. Sie brauchen Bestätigung und riskieren ihre Leber, was sie was noch alles. So viele Sachen, die wir machen, machen wir nicht, weil wir es wirklich wollen, sondern weil wir das Gefühl haben, wir sollten, damit wir was anerkannt werden und geliebt werden. Weil wir einen Mangel an Wert in uns rumtragen. Da sind wir nicht frei. Da kannst du Millionen vom Konto haben, bist du nicht frei. Da kannst du intelligent sein bis zum Bach haben und wieder zurück. Du bist nicht frei. Du kannst alle möglichen Titel umgehängt kriegen, du bist nicht frei. Ich sehe das immer wieder, wenn ich den Top-Fußballer zuschaue im Fernsehen, weißt du, Nationalliga A oder eine Superliga und Bundesliga und was auch immer. Da rennen so viele talentierte Typen rum, aber die sind zum Teil absolut überhaupt nicht frei. Okay? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wahre Freiheit braucht das nicht, weil man weiß, wer man ist. Weil man weiß, wer man ist. Nächster Punkt. Frei vom Zwang, sich bei Gott Gunst und Liebe zu erarbeiten. Das nennt man Religion. Ich glaube gar nicht, wie viele Leute da auf der Schiene fahren. Dass man das Gefühl hat, der da oben ist nicht ganz so ausrechenbar. Deswegen muss ich immer heftig arbeiten daran, dass er mich gern hat. Ja, dass er mich nicht verurteilt, dass ich unterm Strich es mache. Ich definiere Religion gern so, es ist der menschliche Versuch, durch eigene Leistung Gott zu gefallen. Sag's noch einmal. Es ist der menschliche Versuch, durch eigene Leistung Gott zu gefallen. Und Religion sagt uns, was wir alles machen können. Und das Christentum als solches ist auch eine Religion. Da wird auch ein Haufen gesagt, was man machen muss, damit man denn. Alle möglichen Sachen. Alle möglichen. Dabei ist das, was wir mit Gott haben, eine Beziehung und keine Religion. Okay? Was ganz anderes. Es basiert auf Vertrauen und auf Liebe und auf Leistung. Aber das, es gibt eine Krankheit, die ist wirklich so, die ist definiert, das ist ein psychologisches Phänomen, man nennt das ekklesiogene Neurose. Schon mal gehört? Wer von euch hat schon mal gehört? Ah doch, zwei, drei. Ekklesiogene Neurose. Das heißt, Menschen wären psychisch krank wegen religiöser Sachen. Die enden zum Teil in der Psyche, weil sie zerbrechen an den Werte, die ihnen innerlich häufig in der Regel vorschweben oder auch manche ihnen sagen und sie, weil sie einen Mangel auch an Wert Gott gegenüber haben, sich denen anschließen, weil die ihnen sagen, wie man sich verhalten muss, damit an Gott gut über einem denkt. Nur das Verrückte ist, man spürt es nie. Es ist immer noch mehr, das man muss. Das ist kein End. Das ist schlimm. Ich habe solche Leute kennengelernt. Weißt du, noch eine hat mir mal gesagt, die hat mich jede Woche bekehrt. Jede Woche wieder neu. Weil so ein Haufen Schissdreck passiert ist in meinem Leben. Dabei gar nicht so viel, wenn ich die Leute betrachte. Aber weil ihnen da drin was sagt, Gott hasst dich jetzt, kommst du nicht mehr in den Himmel. Weil du hast Sünde gemacht, du hast den Ohr gelogen oder du hast nicht Liebe genug geübt. Aber da habe ich gedacht, jetzt bin ich wieder weg. Wieder neu bekehrt. Jede Woche. Mit so Leuten wie du gehabt. Das ist schlimm. Nicht frei. Frei von der Angst davor, was andere Menschen über uns zu sagen haben. Das ist noch ein anderer großer. Ne? Oder man könnte auch sagen, die Angst davor, dass man nicht dazugehört. Die Angst davor, dass man ausgegrenzt wird. Warum kriechen wir den Leuten Arsch? Wir wollen was? Entweder irgendwelche Vorteile, oder wir wollen ganz einfach dazugehören. Am Stammtisch, das ist jetzt nur für Männer, am Stammtisch, wenn du ein Bierli trinkst und so und dann irgendwelche Witze gemacht werden, irgendwelche Scheißdreck geredet wird. Kennst du das, was da in dir vorgeht? Wenn ich da jetzt nicht mitlache oder sonst irgendwas, was denken die acht? Und dann fuhle ich vielleicht raus und dann, wenn ich weg bin, geht es über mich oder so. Hä? Hm? Irgendwann einmal schon jemand gehört, der euch sowas gesagt hat? Hä? Und dann passen wir uns halt manchmal an. Warum? Nur gerade zugehören. Und anschließend denken wir dann, Mist, jetzt habe ich schon wieder nicht das gelebt, was ich eigentlich wollte. Jetzt habe ich ein bisschen meine Seele verkauft. Wieder, einmal mehr. Bist nicht frei. Wenn du immer dazugehören willst, bist du nicht frei. In manchen Bereichen, Leute, wirst du nicht dazugehören. Letztes, und dann komme ich zur Lösung. Frei, um anderen zu dienen. Das habe ich von Bill Johnson gelernt. Das ist ein Typ, der in Amerika ziemlich viel Einfluss hat. Ich denke, der Mann hat viel zu sagen. Und er hat eine Sache gesagt. Und zwar, ich versuche es wiederzugeben, so gut ich kann. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist, kannst du den alle verschenken, weil nirgends Feedback brauchst. Weil du weißt, ich bin Kind Gottes. Du musst nicht gesehen werden, wenn du dienst und gelobt werden. Warum? Wieso? Warum brauchen wir das? Weil man Mangel an Wert haben. Warum machen wir die Drecksarbeit nicht? Weil man Mangel an Wert haben. Ja, wir machen nur die gute Sache. Warum müssen wir immer gesehen werden? Warum regen wir uns auf, wenn unsere Ideen nicht genommen werden? Wieso spalten Leute Gemeinden? Warum? Weil sie denken, dass man ihre Dinge machen muss. Und wenn man sie nicht macht, dann machen sie was, damit man es dann doch irgendwie macht. Und am Ende hast du Leid und Schmerz. Einfach aus dem Grund. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du Zweiter werden. Dritter, Vierter, Fünfter, who cares? Was soll's? Weil du weißt, ich bin wertvoll. Und es wird nicht durch meine äußerliche Performance bestätigt, sondern Gott hat es bestätigt. Alles klar? Wahre Freiheit, wie kriegst du die? Wie kriegst du das hier? Wie? Wie? Indem du Jesus dein Leben gibst. Indem du Jesus dein Leben anvertraust. Und indem du der Heilige Geist, dass du dem erlaubst, dass er deinem Geist sagen darf, dass du ein Kind Gottes bist. Weil das macht er. Römerbrief, Kapitel 8, wenn ich es richtig weiß. Dass der Geist Gottes unseren Geist überzeugt, heißt dort, so lange auf den Ei redet, bis es glaubt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist sein Werk, das macht der Heilige Geist. Er tut das. Jetzt denkst du, ja, aber das habe ich doch alles gemacht. Darf ich dir was sagen? Darf ich? Ich mache es trotzdem. Danke. Wir glauben es ihm nicht. Wir glauben es ihm nicht wirklich. Wir glauben ihm nicht wirklich, dass er uns gern hat und dass wir wertvoll sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Wir glauben es ihm nicht. Wir glauben den Leuten und der Welt mehr. Deswegen sagt der Petrus als erstes in dem Abschnitt, du bist ja nicht daheim. Und wenn du hier daheim sein willst, dann hast du das Problem, Gott beim Wort zu nehmen. Wenn du ihn beim Wort nicht mehr willst und wahre Freiheit findest, dann muss dir klar sein, dass deine Werte nicht in dieser Welt gefunden werden, sondern im Himmel, bei Gott. Und der ist auf die Erde gekommen durch Jesus, also wird es bei ihm gefunden. Wenn du ein Kind Gottes bist, und das bist dann, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann kannst du das alles haben da. Das da alles, hier da, ich tue es nochmal da. All das kannst du haben. All das. Ich bringe ein Beispiel zum Schluss aus meinem Leben. Ich bin aufgewachsen in Deutschland, das wisst ihr jetzt mittlerweile, oder? Aber es kommt noch schlimmer. Mein Vater war Pole, aus Polen. Not far away from Russia. Ja. Mein Vater ist, als er 18 war, hat er fliehen müssen nach Deutschland. Vor den Russen, sorry, die damals von Osten her Polen aufgefressen haben und der Hitler mit seinen Deutschen von Westen her. Und alles, was sich in den Weg gestellt hat, hat man umgebracht. Und mein Vater, oder, hat auch mithelfen wehren müssen. Und hat keine Chance mehr gesehen, zu überleben als abzuhauen. Und über Österreich ist er letztendlich in Hitler-Deutschland gelandet. Auf dem Bauernhof von meinem Opa. Und hat sich in meine Mutter verliebt. Das war zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg unter der Herrschaft von den Nazis bei Todesstrafe verboten. Bist in ein KZ gekommen, wenn es rausgekommen ist. Dass du als Arierin die Eilisch mit einem, wie sagt man da, Mensch zweiter, Untermensch. Polen waren Untermenschen. Slawen, ja. Das hat sich dann nicht geändert, nachdem der Weltkrieg verloren war, der zweite bei den Deutschen. Das hat sich vielleicht äußerlich geändert, aber im Dorf nicht. Weißt du, Bei der deutschen Eidgenossen hat sich's nicht geändert. Und das haben wir immer zu spüren gekriegt, dass wir da nicht dazugehören. Ich kann dir sagen, ich habe, als ich jung war, also jung, das heißt so zwischen 8-jährig bis etwa 15, 16, 17-jährig, ich habe meinen Nachnamen Novak nicht aussprechen können, ohne dass es mir da drin wehtut hat. Das kann ich da jetzt nicht mehr, ich würde gerne die Gefühle geben, die ich gerade habe. Damit du gleich ein bisschen spüren kannst, was ich meine. Hast du vielleicht ähnliche auch bei Sachen? Weißt du, ich habe mega Mühe gehabt. Sagt man, weh du, an der Schule haben sie sich lustig gemacht und ein Lehrer hat angefangen damit. Das hat mir brutal weh du, weil ich hab doch dazugehören wollen. Bin doch auch einer von euch in dem Dorf und ich kann doch nichts dafür das, weißt du? Und überhaupt, dass man was dafür können muss, dass man. Schon das ist krank. Ich habe einen Mangel an Wert gehabt. Ich habe nicht gewusst, wer ich wirklich bin. Wenn ich irgendwo auf ein Amt habe gehen müssen, auf ein Postamt, um einen Brief zu holen oder irgendwas zu beantragen, ich habe mir vorher halb Stunde lang überlegt, was ich genau sage und wie ich sage. Und dann, wenn ich dran gekommen bin, habe ich es vergessen und habe umgegackert. Und anschließend habe ich gedacht, du bist der letzte Arsch. Oder so ähnlich. Das war mein Leben. Als Jesus in mein Leben gekommen ist, hat er das geheilt. Ich bin frei von dem. Ich kann meinen Namen locker aussprechen. Ich kann auch locker als Deutscher in der Schweiz leben. Und jedes Mal wieder einkaufen, wie man sagt, indem man es auf Hochdeutsch umstellt, guten Tag, Herr Novak, tut mir nicht weh. Wieso so zau? Ich bin ja wirklich keiner von hier. Wer soll nie werden? Ich habe irgendwann einmal entschieden, ich werde nie Berndeutsch versuchen zu reden, weil ich es sowieso nicht schaffen werde und dann wäre ich die schöne Sprache verunreinen. Gern geschehen. Ja, ich rede einfach so, wie ich jetzt einfach mal rede, oder? Und ich weiß, wo meine Heimat ist. Ich weiß, wo ich dazugehöre. Und ich weiß, was Gott in meinem Leben hat geheilt, das weiß ich. Und wenn er das bei mir hat können, kann er es bei dir auch. Traust du ihm zu? Darf er das überhaupt? Oder suchst du immer bei den Leuten die Lösungen? Bei wem suchst du eine Lösung? Hä? Bei wem? Bei den Leuten? Die können dich nicht heilen. Die können dich letztendlich nicht lieben. Unterm Strich werden wir von Menschen immer enttäuscht. Das ist einfach so. Spätestens dann, wenn sie sterben und uns verlassen, enttäuschen sie uns so, sind sie weg. Wir müssen bei Gott unseren Halt suchen. Und wenn wir fromm sind, dann soll das zu unserem Alltag gehören. Dass wir wissen, wo wir hergehören. Und wenn wir so leben, Leute, dann geht was von uns aus. Ich nenne das Aura. Weißt du, was Schwingungen, die von uns ausgehen? Und zwar gute. Weißt du, dass Leute sich bei uns angenommen fühlen, dass sie sich bei uns sicher fühlen, dass man uns alles anvertrauen kann, dass wir dann keinen Strick draus dreht, dass wir hilfsbereit sind. Nicht, weil wir was ausrechnen, sondern weil wir sie einfach lieben, die Leute. Geht was aus von uns. Und ich glaube, das hat Veränderungspotenzial in unserem Umfeld. Echt wahr. Und deswegen sollten wir nicht, und darum komme ich zum Schluss und dann sind wir fertig, oder ich fange beim Anfang wieder an, wir sollten nicht wahrgenommen werden als schlechtes Gewissen von dem Land, als Fromme. Sondern wir sollten als die wahrgenommen werden, die Gutes verbreiten. Und dann machen wir einen Unterschied. Und das Potenzial dazu haben wir. Ist alles da. Nutzen wir so. Das ist jetzt eine offene Frage, damit höre ich auf. Amen, fertig.